Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden zweiten Montag mit Claudia Frick.
Und Florian Freistetter.
Herzlich willkommen zu Folge 131. Es ist immer noch früh am Morgen. Wer sich erinnert, in der letzten Folge haben wir erzählt, dass wir früh morgens aufnehmen aus terminlichen Gründen und wir nehmen zwei Folgen hintereinander auf. Das heißt, es ist schon wieder früh am Morgen. Es ist ein bisschen später früh am Morgen, aber immer noch früh am Morgen. Normalerweise bin ich um die Zeit gerade mit dem Frühstück fertig und fange mit der Arbeit an.
Ich bin unter der Dusche.
Ah ja, okay, gut. Heute sind wir das beide nicht. Ich frühstücke nicht, du duschst nicht. Hungrig und stinkend nehmen wir jetzt hier diesen Podcast auf.
Ja, so sieht's aus.
Genau. In der letzten Folge haben wir über Klimaaktivismus gesprochen. Ich habe eine Forschungsarbeit vorgestellt, die die Frage beantwortet hat, die wir uns alle gestellt haben oder die viele Menschen sich gestellt haben, als die Aktionen der letzten Generationen ähnlicher Gruppen in den Medien sehr präsent waren, Straßenblockaden, Ankleben und so weiter, wo alle gesagt haben, ja, das bringt doch nichts, das macht doch nur schlechte Stimmung, da bringen sie nur die Bevölkerung gegen sich auf und so weiter, das bringt nichts fürs Klima. Stellt sich raus, es ist nicht so einfach. Es ist tatsächlich so, dass diese Aktionen von radikaleren Klimaaktivismusgruppen eine Wirkung haben, und zwar eine durchaus auch positive Wirkung haben auf Klimaschutz und Klimapolitik. Das heißt, man darf sich das nicht so einfach machen und zu sagen, nein, ich finde das doof, deswegen ist es doof. Nur wenn man was doof findet, muss es nicht doof sein.
Oder gerade weil man es doof findet, ist es aber trotzdem positiv, könnte man auch.
Also kann man auch sagen, ja.
War sehr, sehr spannend. Ich war auch jenseits des Klimaaktivismus ein relevantes Thema.
Ja.
Ja, heute machen wir was anderes.
Ja, das ist gut, weil sonst müssen wir alles nochmal machen.
Es gibt noch mehr Paper zu dem Thema, wie wir festgestellt haben, aber genau, da wir machen was anderes. Und zwar, ich hatte, glaube ich, letztes Mal gesagt.
Geschichten.
Das ist sehr simplifiziert. Ich möchte über Storylines reden. Mhm. Klimaforschende nutzen ja Storylines oder auch Climate Storylines, um die Klimakrise und ihre Auswirkungen zu erforschen. Also zum einen, und um sie verständlicher zu machen, also zu Kommunikationszwecken.
Und wir hatten das Thema Storylines, wenn ich mich richtig erinnere, schon mal, als wir über den IPCC-Bericht gesprochen haben und haben da festgestellt, und du wirst das hoffentlich nochmal zusammenfassen und wiederholen, weil ich es auch nicht mehr genau im Kopf habe, dass Storyline in dem Fall nicht heißt, man denkt sich hier so eine schöne Geschichte aus, so es war einmal und da waren die kleinen Kinder, die in der Küstenstadt so und so gelebt haben und dann kam der böse Meeresspiegelanstieg und also nicht solche Geschichten. Ja, also es geht nicht um irgendwie Sachen, die man irgendwo in einem Climate-Fiction-Roman veröffentlicht, sondern es geht um andere Storylines. Da ist sehr viel mehr Wissenschaft dahinter und das ist ein ganz anderes Konzept.
Es sind quasi wissenschaftliche Geschichten. Ja, also wissenschaftsgestützte Geschichten. Genau, also ich würde Storylines auch jetzt nicht mit Geschichten übersetzen, sondern eher was mit Handlungsstränge oder so Erzählstränge, aber eigentlich sind es eher so Ereignisstränge, also plausible Ketten von Ursache und Wirkung, die immer aufeinander aufbauen.
Ja.
So, und die ergeben natürlich eine Geschichte als Ganzes, aber es ist eine Verkettung von Ursache und Wirkung, die logisch schlüssig und in dem Fall wissenschaftlich schlüssig aufeinander aufbaut. Und dazu gab es letztes Jahr einen Review-Artikel, also einen Übersichtsartikel, der sich mit der Vielfalt der Ansätze beschäftigt hat, wie solche physikalischen Klima-Storylines entwickelt werden. Mhm. Also wie werden die gebaut? Und den habe ich mir durchgelesen. Und musste erstmal feststellen, genau wie du gerade, ich muss einmal sagen, was sind Storylines, und man muss aber auch mal sagen, was sind keine.
Ja.
Das allererste, was Climate Storylines nicht sind, sind Szenarien. Mhm. Mit denen haben wir uns ja auch schon viel beschäftigt. Also im IPCC-Bericht sind ja gerade diese Representative Concentration Pathways oder die Shared Socioeconomic Pathways drin. Das sind Szenarien.
Genau, das sagt man. Wir gehen davon aus oder wir nehmen mal an, die Welt entwickelt sich so und so. Wir werden durch diese und jene Maßnahmen politisch so und so viel CO2 im Laufe der Zeit reduzieren. Und basierend auf so einem Szenario rechnet man dann aus, wissenschaftlich, was das fürs Klima bedeutet.
Es ist quasi eine plausible Weg in die Zukunft, der auf leichten Veränderungen durch immer noch plausible Schlüsseltriebkräfte, wie viel emittieren wir eigentlich, angetrieben werden und dann schauen, was sind eigentlich so die Zusammenhänge und dann hat man so ein Szenario.
Ich würde nur das plausibel durch physikalisch möglich ersetzen, weil es gibt auch Szenarien, die sagen, wie wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen und so. Und das ist
die sind, waren mal, als man sie gemacht hat, waren sie plausibel.
Ja.
Mittlerweile haben wir anders gehandelt. So, also sie sind immer nur plausibel, das ist aber ein guter Hinweis in die Sinne von, sie sind plausibel aus einem bestimmten aktuellen Zustand heraus. Ja. Und wenn man aus der Zukunft quasi zurückschaut, stellt man fest, ja, war mal plausibel, haben wir nicht gemacht.
Genau.
Aber das haben alle Storylines quasi an. Ich meine, fängt ja von der Zukunft in der Vergangenheit aus und schaut dann, was passiert.
Genau, aber wir haben jetzt Szenarien besprochen. Wir reden jetzt über Storylines.
Genau. Ich wollte noch mal ganz kurz sagen, bei den Szenarien ist es relativ wichtig, noch mal zu sagen, dass der Sinn davon ja ist, zum Beispiel so den Einfluss von bestimmten Policies oder Technologien oder Verhalten auf das Klima zu beobachten. So, also wir gucken, was passiert mit dem Klima und stecken ja Modelle dahinter. Das ist sehr datengetrieben und die sind ja sehr so probabilistische, was wäre wenn, Szenarien. So. Und gerade diese sozioökonomischen Aspekte, die wir da drin haben, wie verhalten sich Menschen in der Zukunft möglicherweise, sind da relativ wichtig. Genau, also die sind auch das, was so Regierungen und so weiter sich anschauen. Genau, jetzt die Frage, was sind denn jetzt physikalische Klima-Storylines, also Physical Climate Storylines, PCS? Und die haben einen leicht anderen Sinn. Also die werden produziert, um tatsächlich entscheidungsrelevante Klimainformationen bereitzustellen. Also für ganz konkrete Personen, Regionen, Menschen ganz genau auf deren Bedürfnisse zugeschnittene Entscheidungsszenarien. Und wir hatten die tatsächlich im IPCC-Bericht schon mal. Mehr auch überblicksartig. Das war, warte mal.
Ich habe eine vage Erinnerung an Südamerika, aber mehr auch nicht.
Oh, das ist, daran kann ich mich nicht erinnern. Ich konnte mich erinnern, dass es tatsächlich in Working Group 1 im Kapitel 10, da gab es so eine Box 10.2, die sich tatsächlich damit beschäftigt hat, was die verschiedenen Sinnhaftigkeiten hinter Storylines sind. Und das war zum Beispiel im Kontext von diesen Low-Likelihood-High-Impact-Events. Mhm. Also Ereignissen, die zwar sehr unwahrscheinlich sind, aber wenn sie passieren, haben sie extreme Auswirkungen. Und um sich die quasi anschaulich zu machen, gibt es auch, also unter anderem diese physikalischen Klima-Storylines. Und da ist die Definition, also quasi Narrative in dem Form, also Narrative steht hier wirklich für Geschichten zu haben, die man sich anschauen kann, die auch auf diesen Was-wäre-wenn-Fragen basieren, aber ohne dabei jetzt zu schauen, wie wahrscheinlich ist das denn? Die Szenarien gucken ja immer, wie wahrscheinlich ist das? Also okay, 1,5-Grad-Ziel heute nicht mehr sehr wahrscheinlich. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir in der Zukunft uns so oder so enthalten und dann haben wir drei verschiedene sozioökonomische Pathways. Und hier ist es tatsächlich nicht der Ansatz zu gucken, was ist denn hier das Wahrscheinlichste, sondern diese Low-Likelihood-Szenarien können auch so betrachtet werden.
Hast du oder kommt noch ein Beispiel für eine Storyline? Okay,
Gut. Ich hab ein paar Beispiele dazu mitgebracht. Ich schaue mal gerade, also zum Beispiel, also so direkt fällt mir ein, später kommt es nochmal ein bisschen genauer, aber zum Beispiel kannst du dir überlegen, wie so ein ganz spezieller Hurricane, den es vielleicht schon gab, wie der sich tatsächlich ausgewirkt hätte, wenn die Oberflächentemperatur des Meeres höher gewesen wäre und die Luftfeuchtigkeit wäre höher gewesen.
Okay, das heißt, wir denken uns dann jetzt wieder, wir tragen jetzt hier eine Geschichte aus. Wir haben jetzt diesen Hurricane, der hat stattgefunden und ist so und so abgelaufen. Aber wir stellen uns eine Welt und eine Geschichte vor, wo der Meeresspiegel anders war, die Temperatur anders war und überlegen uns dann, wie hätte der Hurricane dann ausgesehen und was hätte er dann für Folgen gehabt?
Exakt, genau. Wir drehen an einer Schraube auf einem Event, das wir schon haben und gucken, okay, der wäre intensiver gewesen, die Zugbahn wäre ein bisschen anders gewesen, es wären andere Leute getroffen worden, man hätte anders evakuieren müssen, man hätte oder stärker evakuieren müssen, es hätte mehr Städte getroffen oder andere Städte. Also, genau, also diese wirklich, das ist eine auf absolut physikalischen Grundlagen stehende Geschichte, die sich aber leicht halt anders entwickelt als das, was passiert ist.
Okay.
Und genau daran erkennt man auch schon, was der Sinn dahinter eben wirklich ist, ne? Diese entscheidungsrelevanten Sachen. Ah, okay, in Zukunft könnte dieser Hurricane so aussehen. Da müssen wir tatsächlich überlegen, dass wir unsere Evakuierungsmaßnahmen anpassen und an eine andere Stelle verlagern oder vergrößern. Das wirklich Wichtige ist, diese physikalischen Climate Storylines basieren nicht auf der Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich ist es, dass das eintritt, sondern auf, wie plausibel ist das? dass das passiert und welche Konsequenzen hat das für eine bestimmte Region. Es soll wirklich so ein sehr nützliches Tool sein für so eine bestimmte Region oder ein bestimmtes Event.
Genau, das wollte ich mir auch noch fragen. Ich gehe davon aus, dass du auch das noch sagen wirst. Was macht man bei diesen Storylines eigentlich? Also, dass man sich die ausdenkt und so weiter, das ist schon klar, aber was für einen Zweck haben die in der Klimaforschung?
Ja, also darüber spreche ich auf jeden Fall noch. Aber wenn man sich noch mal ganz kurz überlegt, also dieses Szenario-Set, also diese Szenarien da auf der einen Seite, die uns ja irgendwie helfen, mögliche große Zukünfte zu sehen, global, wie ist die Globalmitteltemperatur und so weiter, ist das natürlich direkt was anderes, als wenn der Output aus dieser physikalischen Climate Storyline ja einfach ganz spezifisch für ein Event ist. Und die Nutzung ist dann tatsächlich zum einen, wie können wir das gut erzählen? Also, ne, also wirklich näher bringen den Leuten, was bedeutet das eigentlich für euch hier? Und diese Entscheidungsprozesse, also die Unterstützung für die entscheidenden Personen. Also das sind die wirklich Hauptziele, die dahinter stecken.
Also es sind vor allem wissenschaftskommunikatorische Gründe, wenn man so will, und es ist nicht etwas, was dann die Forschung als Input für sich selbst nimmt, um irgendwelche Dinge herauszufinden, die sie herausfinden will. Also bei den Szenarien ist es ja so, da denkt sich die Forschung selbst das Szenario aus, um dann daran zu forschen. Und bei den Storylines, die sind, um die Ergebnisse der Forschung für andere außerhalb der Forschung zugänglich zu machen.
Beides. Also, weil natürlich ist es total relevant für die Forschung, wie sich so bestimmte Hurricanes jetzt verändern würden, so unter den anderen Bedingungen. Aber gleichzeitig können sie eben auch genutzt werden, um diese Geschichte zu erzählen. Und sie werden, und darauf komme ich später auch nochmal zurück, ja auch nicht nur von Forschenden alleine gemacht, also häufig ja, also Forschende machen oder entwickeln diese Storylines, aber auch die Leute, die diese Entscheidungen treffen müssen oder diese ganzen StakeholderInnen, die es gibt, die davon betroffen sind, die sagen ja vielleicht auch oder geben Input, ja, das ist ein relevantes Event, dazu will ich mehr wissen, dazu brauche ich Entscheidungshilfe. Also das ist so eine richtige Überlappung zwischen praktischem Nutzen und Klimaforschung und beides kann hier gleichzeitig passieren. Das ist diese gemeinsame Entwicklung von solchen Storylines und dann die gemeinsame Nutzung davon, aber halt auf unterschiedliche Art. Die einen für Entscheidungen und die anderen zum Forschen daran.
Okay.
Ich wollte noch einen Begriff erklären, weil ich den so genannt habe, diese Narrative. Ich habe es ja auch jetzt wieder simpel mit Geschichten übersetzt. Das ist natürlich auch wieder sehr vereinfacht. Aber Narrative sind ein bisschen mehr. Das sind strukturierte Rahmen, Frameworks, also so rahmengebende Geschichten, die man tatsächlich eben auch nutzt, um diese komplexe Realität der Klimaveränderungen zu erzählen. Die haben aber, vielleicht mache ich so ein Beispiel, die haben ganz bestimmte Aspekte drin, die machen, dass bestimmte Gruppen angesprochen werden. Also Narrative in der Klimawissenschaft werden für die Kommunikation genutzt, fürs Framing und um Leute ins Handeln zu bringen. Mhm. Das können zum Beispiel wissenschaftliche Narrative sein, kulturelle, kommt ein bisschen drauf an. Also ein wissenschaftliches Narrativ würde sich zum Beispiel ganz stark auf Modelle basieren und versuchen, was zu erklären. Also es wäre zum Beispiel, der Planet erwärmt sich wegen anthropogenen Treibhausgasemissionen, die wir machen. Und das zeigen uns die Temperaturrekorde und die CO2-Messungen. Mhm. So, das ist ein Satz, der uns eine Geschichte erzählt, anthropogene Treibhausgase. Das erkennen wir, dass das wirklich der Fall ist wegen Temperaturanstieg und CO2-Messungen. Das spricht Forschende an. So, das erscheint mir logisch.
Ja.
So, macht Sinn. So, und dann gibt's aber auch Impact-Narrative, also Auswirkungen, die sich mehr auf die Konsequenzen beziehen. Da könnte man sowas sagen wie, der steigende Meeresspiegel, der ist eine Gefahr für Küstenstädte und wird Millionen Menschen wahrscheinlich betreffen und sie müssen aus den Küstenstädten wegziehen. Das ist auch eine Geschichte rund um Klima, fokussiert sich aber nicht auf die Ursache und die physikalischen Hintergründe, sondern auf die Konsequenzen.
Ja.
Das spricht andere Leute an. Je nachdem, welches Narrativ man also benutzt, und man kann dieselbe Sache mit verschiedenen Narrativen beschreiben, fühlen sich verschiedene angesprochen. Also man kann auch so Lösungsnarrative machen, wenn wir zu einer grüneren Wirtschaft übergehen und nicht mehr so viel CO2 emittieren, dann können wir die Erwärmung noch limitieren auf x Grad. So, also das eher so lösungsorientiert. So, also wenn wir das und das machen, dann können wir das tun. Man kann auch auf Climate Justice gehen, was wir ja auch oft tun. Ne, also wir erzählen ja auch Geschichten hier. Wir gehen auch oft auf Klimagerechtigkeit, dass es ja Ungerechtigkeit bei Verursacher und Leidtragenden gibt oder kulturelle Narrative, habe ich genannt. Das wäre immer so, ja, also die Erde zu beschützen ist einfach unsere moralische Verpflichtung. Wir haben sie ja auch kaputt gemacht. Und auch für unsere nächste Generation müssen wir dafür sorgen, dass die hier leben kann. Das ist ein kulturelles Narrativ. Das nur noch mal dazu, weil man kann natürlich aus so einer physikalischen Storyline etwas ableiten, ne? Also eine bestimmte plausible Ereigniskette. Aber welches Narrativ man dazu bringt und wie man es dann so beschreibt, gibt noch mal einen anderen Rahmen. Ne? Also man kann dieselbe physikalische Storyline mit verschiedenen Narrativen umschreiben. Vielleicht noch als kurzes Praxisbeispiel fällt mir gerade noch mal ein. Es gibt doch der Green New Deal.
Okay, ja.
Oder? Kennst du?
Das ist halt das Ding, was die EU macht, oder? Das halt alles, genau. Wir machen jetzt alles grün und dann verdienen wir wahnsinnig viel Geld damit und
ja, genau.
Und alles wird toll.
Alles wird toll, genau.
Der ökologische Umbau eines Wirtschaftssystems.
Exakt. Das spricht jetzt vielleicht mehr wirtschaftlich interessierte Menschen an. Also das wäre so ein Narrativ gerade aus der Praxis, das uns alle vorgesetzt wird.
Okay.
Und die Narrative, die bilden die Brücke zwischen den Daten und der Storyline dieser physikalischen Sache und den Emotionen und den Aktionen, die sie auslösen in Menschen. Ja, dafür sind die Narrative nochmal da. Das muss man halt so ein bisschen abgrenzen. Also in der Realität fließt das alles gefühlt ineinander, aber für die wissenschaftliche Betrachtung ist natürlich wichtig, das zu unterscheiden. Genau, aber gehen wir zurück zum Paper. Die geben ja einen Überblick über die hauptsächlich genutzten Praktiken und Annahmen und Ansätze, um genau solche physikalischen Klima-Storylines zu entwickeln.
Okay, da geht es darum, nicht, was die für Auswirkungen haben, sondern wirklich, wie man sowas macht.
Genau, wie man sowas macht. Und das ist ja, es ist ja ein wissenschaftliches Paper, das sich wirklich darauf fokussiert, wie machen wir das jetzt? Also nicht, wie machen wir das jetzt, sondern wie wird das gemacht? Die gucken sich ja an, die Forschenden machen das ja alle.
Ja.
Aber wie machen die das denn? Und es gibt unterschiedliche Ansätze, es zu tun. Das ist quasi das, was das Paper gemacht hat, sich anzugucken, was für Arten es gibt.
Gut, eine Frage habe ich noch, damit ich es dann richtig verstehe. Wenn du sagst, die Forschenden machen das alle. Da geht es wirklich darum, also eine Klimastoryline, die macht man absichtlich. Das ist nicht was man irgendwie unbewusst macht und wo man dann ein Paper hernehmen kann und sagen, ah, guck mal hier, da haben sie diese Storyline verwendet und da haben sie diese Storyline verwendet, sondern das ist was, wenn man eine Storyline macht, dann weiß man, dass man das tut, aber man macht es absichtlich.
Ich glaube, man wusste vielleicht früher nicht, dass es so heißt. Es
gibt
keinen Namen, aber ja, also wenn ich eine Studie gemacht habe mit, ich verändere hier in meinem Modell einen Parameter wie die Erdoberflächentemperatur und lass das jetzt nochmal laufen für diesen Hurricane, dann habe ich auch eine Storyline entwickelt, aber nicht, also ich habe zumindest den Anfang gelegt, aber ich habe es ja nicht bewusst gemacht. Und dann haben Forschende schon gesagt, ja, okay, dann würde der Weg anders aussehen, dann müsste man andere Küstenstädte.
Ja, ich wollte wissen, ob es sowas ist, so wie in der Literaturwissenschaft, wo man sagt, was wollte der Autor uns damit sagen? Oder irgendwie sowas, wo ich dann ein bisschen.
Nee, okay.
Gut.
Genau. Also die meisten, mittlerweile ist es schon angekommen und die Leute machen das bewusst und sie entwickeln die auch bewusst, genau. Und es gibt drei Hauptkomponenten von physikalischen Climate Storylines, die ausmachen. Das erste ist, es muss konsistent sein.
Mhm.
Es muss physikalisch plausibel sein. Es muss einen kausalen Zusammenhang zwischen den Elementen geben und diese physikalische Entwicklung, die da zu finden ist, wenn wir beim Hurricane-Beispiel bleiben, die muss einfach realistisch sein in Form von physikalisch möglich und plausibel. So. Das zweite ist, es muss natürlich eine Klima- oder Wetterkomponente enthalten sein. Das ist einfach nochmal wichtig zu sagen. Man kann natürlich auch andere Storylines entwickeln, aber das muss tatsächlich mit dabei sein. Und das ist auch so ein bisschen der Unterschied zu diesen Socioeconomic Pathways, wo es ja eher um soziale Veränderungen geht und nicht nur einzelne Wetterereignisse zum Beispiel. Und die dritte Komponente ist, dass es ein zeitliches Element braucht. Also die Storyline muss sich ja zeitlich fortentwickeln.
Mhm, klar, ja, also das ist ja keine Geschichte.
Hurricane entwickelt sich und hat natürlich eine gewisse zeitliche Komponente. Es gibt auch noch ein paar andere Sachen, die immer mal wieder dazu kommen oder die immer wichtiger werden, die jetzt noch nicht bei diesen drei Hauptkomponenten dabei sind. Und das eine wäre so ein Ansatz, dass Counterfactuals mit dabei sind. Weißt du, was Counterfactuals sind?
Eine kontrafaktische Geschichtsschreibung
kenne ich.
Also wo man sich ausdenkt, was wäre, wenn, keine Ahnung, das Klassische ist, wenn jemand Hitler umgebracht hätte oder was wäre, wenn Karl der Große nicht, keine Ahnung, was Karl der Große gemacht hat, jede Menge Sachen wahrscheinlich, mir fällt gerade spontan nichts ein, wenn Karl der Große die Schlacht verloren hätte oder wenn das Römische Reich nicht zusammengebrochen wäre, wie würde die Welt aussehen, wenn das Römische Reich immer noch da wäre? Gibt's schöne Bücher drüber? spannend, ja. Aber es ist halt immer schwierig zu erkennen, wo die Grenze von seriöser oder halbwegs seriöser Geschichtswissenschaft zu Science Fiction überschritten wird.
Ja, exakt. Und das war ja mein Beispiel, mit dem ich eingestiegen bin eigentlich. Das fand ich halt so spannend, weil mir kam auch direkt das halt in den Kopf, dieses was wäre, wenn eine Sache anders gewesen wäre.
Stimmt.
Also basierend auf ein ergangenes Ereignis.
Also eigentlich, wir machen jetzt eigentlich, es geht um kontrafaktische Klimawissenschaft.
Wenn das ein Vergangenheits... oh Gott, wenn das ein vergangenes Event beschreibt, ja.
Okay.
Aber das sind eben nicht alle physikalischen Storylines. Und das hat mich dann halt so ein bisschen so, ach was, Moment, das ist nur eine zusätzliche Möglichkeit. Das muss gar nicht alle beziehen sich auf ein vergangenes Ereignis, an dem ich was verändert habe und wir gucken, was wäre passiert, wenn. Und das hat mich in dem Paper dann halt auch so fasziniert. Also deswegen war ich da so ein bisschen, wow, okay, da will ich jetzt mehr zu wissen. Übrigens noch so als Hinweis, man kann auch, anstatt zu sagen, was wäre, wenn Dinge schlechter gewesen wären, also wärmer, könnte man auch gucken, was wäre, wenn wir unsere Erde nicht überhitzt hätten bis jetzt schon.
Mhm.
Das ist übrigens auch eine Möglichkeit, um wieder so ein positives Narrativ vielleicht eher entwickeln zu können. Also nur so als Hinweis, man muss nicht immer in die schlechte Richtung gucken, man kann auch motivierend in die positive Richtung gucken. Guck mal, so viel besser könnte es sein, wenn wir nicht das tun würden. Und dann könnte man auch wieder, merkt man, da könnte man eher in die Zukunft gucken wahrscheinlich. Und diese Breite an Elementen, die da drin sind und diese Bandbreite an Möglichkeiten, ob man jetzt in die Vergangenheit guckt oder in die Zukunft, die listen sie auch nochmal auf. Ja, wofür man die physikalischen Klima-Storylines benutzen kann oder worauf sie sich beziehen, was sie sich angucken. Das wird zum einen das Klima auf einer regionalen Skala, also regionale Regionen anschauen, die sehr kleinskalig sind.
Mhm.
Und dann zu gucken, es gibt gewisse Unsicherheiten über, wie genau sich dort bestimmte Sachen entwickeln werden. Und dann kann man sich anschauen, verschiedene Storylines von verschiedenen Unsicherheiten, die es gibt. Ne? Also, wir wissen nicht genau, ob es da so und so warm wird oder so und so warm. Dann kann man sich anschauen, wie sich ein Ereignis unter bestimmten verschiedenen Bedingungen entwickeln würde. Das ganz besonders natürlich zum Beispiel auf wirkliche Extremereignisse, vom Hurricane über extreme Niederschläge, Überflutungen, Hochwasser und solche Ereignisse. Dann kann man natürlich sich das so anschauen, dass man fragt, wie würde jetzt das Szenario aussehen, auch in der Vergangenheit, aber auch in der Zukunft oder jetzt, von einem Extremereignis oder von allgemeiner Hitzewelle, die irgendwie da ist, wenn ich bestimmte Anpassungsstrategien mache, zum Beispiel eben besondere Risikoplanung und Versorgung von Personen mit, weiß ich nicht, kühlen Räumen zum Beispiel. Also wie würde sich sowas verändern? Und das muss jetzt nicht irgendwie was Physikalisches sein, was sich zwingend verändert, sondern man kann ja auch irgendwie eben diese Anpassungsstrategien verändern. Das heißt, diese physikalischen Storylines basieren auf einem physikalischen Ursprung und man kann an dem physikalischen Ursprung was verändern und sagen, ja, höhere Temperatur. Oder man kann schauen, welche Anpassungsmaßnahmen verändern sich. Auch das sind ja Elemente in dieser Storyline, die erzählt werden. Ne? Ursache und Wirkung, Ursache und Wirkung, Ursache und Wirkung.
Mhm.
Ja, das heißt, diese Möglichkeiten von Physical Climate Storylines werden genutzt und ja, sind tatsächlich ein sehr wichtiger Schritt, um dann auch wirklich bedeutender, also was bedeutend ist das falsche Wort, was heißt denn meaningful auf Deutsch?
Bedeutsam.
Bedeutsam, ja, also, oder ja, um bedeutsame und damit durch nutzbare Klimaforschung zu haben und für die Klimakommunikation, also und für die StakeholderInnen in bestimmten Regionen. Und ich hatte ja schon angedeutet, dass eben genau diese physikalischen Storylines gebaut werden, zwar basierend auf den regionalen Modellen oder globalen Modellen und solchen Sachen, aber wer entscheidet jetzt, welches Szenario man, also nicht Szenario, falsches Wort, welche Storyline man sich anschaut oder welches Event man sich anschaut oder ob man guckt man in die Vergangenheit, auf ein vergangenes Event, schaut man auf ein zukünftiges, wer entscheidet das? Und das haben eben sehr lange hauptsächlich Forschende gemacht, ne, sich das angeschaut aus Forschungsinteresse, aber mittlerweile und auch wird es immer mehr, dass so inter- und transdisziplinäre Gruppen von Forschenden sich das anschauen und überlegen. Die StakeholderInnen wie eben eine Stadtverwaltung oder eine regionale, kommunale, ich wollte gerade Regierung sagen, falsches Wort.
Ja, gut, Stadtregierungen gibt es ja auch.
Ja, stimmt, Stadtregierungen. Also die können sich das beitragen und sagen, na, für uns ist es jetzt aber das relevant. Also wir wollen hier in der Region, ist es uns nicht so wichtig, ob es jetzt um Niederschlag geht, da sind wir gut vorbereitet auf Hochwasser. Aber was wir vielleicht nicht können, ist mit Hitze umgehen. Schaut euch bitte an, was bei Hitze mit uns passiert.
Und dann kommen die und sagen, okay, da war jetzt der Tornado und wir wüssten gerne, was der gemacht hätte in unserer Stadt, wenn die Welt so wäre und nicht so.
Oh Gott, Tornados. Ja, nächster Level von Hurricane zu Tornado, ja. Das heißt, die Entscheidung, welche Storylines sind denn relevant und was sollen die sich anschauen, welche Region, welche Zeitbereich, das wird gemeinsam entschieden. Das nennt man dann so Co-Production, also Co-Creation, also gemeinsame Entwicklung dieser Storylines. Da haben natürlich, also muss man schon sagen, da haben natürlich diese StakeholderInnen Einfluss auf das, was Forschende sich anschauen und damit durchaus auch auf die Wissenschaft, die gemacht wird. Aber natürlich aus dem Sinn, dass sie eben auch einen praktischen Nutzen haben soll. Also die Forschung soll nicht komplett entkoppelt sein von dem Nutzen, der tatsächlich für unsere Gesellschaft daraus entsteht, sondern die soll explizit daran gekoppelt sein, dass es einen Nutzen hat. Und das finde ich irgendwie so besonders spannend an diesen physikalischen Klimastorylines, weil sie einen praktischen Nutzen haben, aber gleichzeitig basieren auf diesen physikalischen und wissenschaftlichen Grundsätzen und eine wissenschaftliche Methode sind. Mhm. So, ich finde das toll, wenn man sowas hat. Das ist eine richtig wissenschaftliche Grundlage. Alles ist evidenzbasiert und hat wissenschaftliche Standards. Und am Ende fällt aber was raus, wo die Leute in der Praxis wirklich was mit anfangen können. Welchen Effekt das übrigens auch hat, dass sich StakeholderInnen an dieser Entwicklung beteiligen, ist, dass der Fokus von diesen physikalischen Storylines ja wirklich, also auch schon von ihrem Design her, gar nicht darauf liegt, wie wahrscheinlich ist jetzt eigentlich, dass diese besonderen Bedingungen, die wir uns hier gerade anschauen, in der Zukunft wirklich stattfinden, sondern nur, wie würde sich das Event verändern. Das heißt, also zum Beispiel, ja, wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass dieser Hurricane überhaupt entstehen würde in einem zukünftigen Klima, wird jetzt erstmal nicht diskutiert, sondern es wird geschaut, was würde mit dem Hurricane, der da ist, passieren, also wie würde er sich verändern, wenn das Klima wärmer wäre, zum Beispiel. Das heißt, man diskutiert jetzt nicht, wie wahrscheinlich ist jetzt der Hurricane, wird der wahrscheinlicher oder wird der unwahrscheinlicher, sondern wie verändert er sich?
Genau, das ist nicht die Art von Forschung, wo man sagt, okay, wie Extremwetterereignisse, wie verändern sich, also dieses Klimawissenschaft-Dings, was wir schon oft genug hatten, wo man sagt, hier, die Welt wird um 1 Grad wärmer, wie viel Hurricanes gibt's mehr, wie viel Hochwasser gibt's mehr, sondern wir sagen einfach, da ist jetzt dasselbe Ding, wie beim letzten Mal, nur die Welt ist anders und was macht das jetzt in der anderen Welt? Wie verhält es sich da?
Ja, also auf das muss man sich aber halt auch erstmal einlassen, weil das klingt auf den ersten Blick jetzt mal so merkwürdig, so, ja, aber was, wenn der Hurricane gar nicht mehr entsteht in Zukunft, so, also könnte man ja argumentieren, aber zum einen basiert das natürlich trotzdem immer noch auf Dingen, also das ist nicht komplett entkoppelt, also man denkt sich jetzt nicht irgendwas aus, ja, okay, wie wäre denn jetzt der Hurricane, wenn die Temperatur jetzt immer minus 200 Celsius wäre?
Aber dann sollen die Hurricanes machen, was sie wollen bei minus 200 Grad, weil dann sind wir eh nicht mehr da.
Ja, exakt. Ja, aber also das tun sie ja nicht. Aber wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass das eintritt, ist jetzt nicht der Diskussionspunkt dieser Storylines. Und das finde ich halt nochmal so etwas, was natürlich wahrscheinlich Leute dann immer wieder daran kritisieren. So, ja, aber das ist vielleicht ja gar nicht wahrscheinlich, dass das passiert. Aber es geht auch nicht darum, wie wahrscheinlich ist es denn, wirklich am Ende, das kann man sich natürlich auch anschauen, das ist dann halt ein anderes Forschungsgebiet, sondern es geht dann erstmal darum zu schauen, wie sich verändert. Und dieses Mindset muss man aber sich mal wirklich drauf einlassen. Das meinte ich vorhin auch mit diesen Low-Likelihood-Sachen. Ja, nur weil es unwahrscheinlich ist, ist es nicht uninteressant, sich die Storyline anzugucken, sondern vielleicht ist es gerade interessant, sie sich anzuschauen. Weil unplausibel ist es ja nicht, ne? Also es ist immer noch diese Kette von Ursache und Wirkung und es ist ja nicht komplett entkoppelt. Es hat ganz viel mit Kausalität zu tun. Ne, also diese Entwicklung der einzelnen Aspekte sind ja alle in einem Kausalzusammenhang und das ist nicht entkoppelt. Und neben diesem, das hatte ich ja schon gesagt, neben diesem historischen Aspekt, wir haben ein historisches Event und schauen, wie sich es sich verändert hätte unter unterschiedlichen Bedingungen, ist natürlich auch dieser Storyline in die Zukunft immer relevant. Also dieser zeitliche Aspekt bleibt einfach immer da. Und der Aspekt ist natürlich auch der uns interessiert, also der spannend ist, aber nicht so sehr, wie wir vielleicht denken. Also natürlich ist es für uns interessant, wir haben ein vergangenes Ereignis, wie hätte sich das anders entwickelt. Und gleichzeitig ist es interessant, wie würde sich ein zukünftiges Ereignis, das jetzt tatsächlich aus einem Klimamodell uns gesagt wird, das passiert hier in Zukunft, wie würde sich das unter verschiedenen Bedingungen verändern und auswirken oder unter verschiedenen Policies, also Anpassungsmaßnahmen auswirken. Aber es alles dreht sich am Ende immer noch darum, Entscheidungen zu treffen für die Zukunft. Also auch der Blick in die Vergangenheit, auf das vergangene Event, bezieht sich ja darauf, dass wir Entscheidungen für die Zukunft treffen wollen.
Ja, wir müssen ja immer, ich meine, irgendwelche Entscheidungen für die Zukunft treffen. Wir haben schon Informationen und Informationen gibt es aus der Vergangenheit, nicht aus der Zukunft.
Genau, also der Blick, es geht immer in die Zukunft, dreht sich immer darum, was wir eigentlich daraus machen. So, auch wenn wir in die Vergangenheit gucken. Und das finde ich auch noch so einen spannenden Aspekt. Und jetzt noch so zu einem Teil, der in dem Review Paper auch relativ viel Platz eingenommen hat, weil er auch wichtig ist, ist die Tatsache, dass in diesen physikalischen Storylines, wenn man die ja entwickelt, immer Annahmen drinstecken. Also man macht ja immer so Annahmen, was ist denn jetzt ein interessantes Event? Für wen ist das denn interessant? Welche Veränderungen an Temperatur wollen wir uns denn angucken? Schauen wir uns an eine Policy, die CO2 limitiert, oder schauen wir uns an eine Anpassungsmaßnahme wie mehr Hochwasserschutz, oder schauen wir uns mehr Anpassungsmaßnahmen an wie wir erfinden eine lustige Innovation, die was kann. Also da stecken ja immer Annahmen drin, und wer macht denn jetzt diese Annahmen? Also gerade wenn so Unsicherheiten drin sind, man weiß gar nicht genau, wie sich das in Zukunft entschieden wird. Wer macht denn jetzt aber die Annahmen, welches Szenario man sich, oder na, ich sag mal, Szenario, welche Storyline man sich anschaut?
Wer macht sie denn?
Ja, das war eine Frage.
Ja, ich bin's nicht, ich weiß es, aber die anderen, mehr kann ich nicht sagen.
Aber es sind natürlich die entwickeln. Also da hatte ich ja gesagt, das sind Forschende, aber eben auch StakeholderInnen. Das heißt, diese Annahmen und diese Entscheidungen für die Storylines basieren auf Menschen. Und Menschen haben Werte und Menschen haben Ansichten und Menschen haben ein eigenes Verständnis davon, was relevant ist, was wichtig ist. Und da schwingt natürlich immer, wie bei uns allen Menschen, ein gewisser Bias mit, also eine gewisse Voreinstellung. Und in dem Moment, wo diese physikalischen Storylines entwickelt werden, fließt also durchaus auch von verschiedene Werte der verschiedenen beteiligten Personen, die sie entwickeln, in diese Storylines mit ein. Und das ist einer der Punkte, wo natürlich dann gerne GegnerInnen kommen und sagen, ja, Forschende hier, alle gekauft, und dann fließen natürlich gerade die Szenarien da rein und die Ideen und die Vorstellungen, die euch gerade in eure Agenda passen.
Würde der Hurricane auch die Stadt zerstören, wenn die Grünen die absolute Mehrheit im Parlament hätten? Nein, dann würde er kommen und uns alle mit gratis Geld.
Ja, mit Gummibärchen bewerfen.
Genau.
Ja, also schaue ich mir das wirklich an. Ah, und wenn wir jetzt alle grünen Policies durchsetzen, wird's besser. Ist das so? Gucken wir uns die physikalische Storyline ein. Dann hat man natürlich im Kopf, ja, ich will das wissen. Und warum will ich das wissen? Weil ich mir überlegen will, wie ich mich bei einer Wahl entscheide. So, also, ne? Es kommt alles irgendwie wieder darauf zurück, dass man natürlich eine bestimmte Fragestellung und eine bestimmte Einstellung hat. Und dass das natürlich irgendwie drinsteckt in diesen physikalischen Storylines, kommt man gar nicht drum rum. Also ob das jetzt kognitive Werte sind, die einfließen, also sowas wie ethische Werte, soziale Werte, was brauchen die, also wie wichtig ist das jetzt für die Menschheit, wird Ungleichheit von Risiko angesprochen, so, also was man so bewusst so irgendwie im Kopf macht oder so. Es sind aber verschiedene Sachen, die reinkommen, ne? Also diese inneren Einstellungen, aber auch, ja, sehr explizite Sachen wie pragmatische Annahmen, so, ne, also was ist eigentlich so wirklich jetzt pragmatisch möglich? Das ist auch ein Wert. So, ich gucke mir jetzt mal die pragmatischen Sachen an und nicht die wirklich visionären Dinge in die Zukunft mit krassen Policy Changes. Und diese Werte fließen ein, und das muss natürlich diskutiert werden. Und das ist was jetzt zum Beispiel in Geisteswissenschaften, Humanities und diesen ganzen Sachen relevant, schon immer relevant war, dass Forschende einen Einfluss auf das haben, was sie forschen oder, ne, in eine Einstellung mitbringen und sie das reflektieren. Ist ja in der Klimawissenschaft noch nicht immer so grundsätzlich da gewesen, aber ist super relevant bei dieser Entwicklung dieser physikalischen Storylines. Dass man sich anschaut, wer sind jetzt die Leute, die diese Entwicklung machen, auch gerade bei den StakeholderInnen, und das mit angibt, wenn man solche physikalischen Storylines entwickelt. Ja, also man sollte das offenlegen und kommunizieren, wer steckte denn dahinter, welche Backgrounds hatten die und welchen Einfluss haben die vielleicht eben auch auf die Werte, die genutzt wurden, um so ein physikalische Klimastoryline zu entwickeln. Ja, und das fand ich sehr interessant, dass sie das halt auch wirklich explizit aufgreifen und sagen, hier muss ich ein bisschen mehr tun, das sollte man wirklich genauer machen. Also zum Beispiel gibt es auch so richtig richtig wissenschaftliche Werte, die da so reinkommen. Zum Beispiel haben Forschende ja immer irgendwie so ein, also habe ich auf, ich jedenfalls, weiß nicht, ob es bei anderen auch so ist, haben, ich versuche ich immer falsch negative Sachen zu vermeiden. Also zum Beispiel würde ich lieber 3 Hurricanes zu viel vorhersagen, als einen nicht vorherzusagen.
Ja.
So. Und wir wollen lieber diese falsch negativen im Sinne von, ich sage diesen einen Hurricane nicht voraus und dann hat es Konsequenzen vermeiden, als falsch positive. So, also ich will auf gar keinen Fall einen Hurricane zu viel vorhersagen. Das ist eine andere Grundeinstellung, die man hat. Und das fließt aber auch schon rein. Ne? Also das ist einfach so, das ist ein tief wissenschaftlicher Ansatz, so dieses, ich möchte auf jeden Fall sicher sein, dass ich alle Events erwische. Und wenn ich manchmal einmal zu viel rufe, da kommt jetzt ein Hurricane. Was manche nicht so gut finden.
Ja, wollte ich gerade sagen, das hatten wir auch, als wir in der Erdbebenfolge gesprochen haben, auch gesagt, wenn ich einfach für jeden Tag, für jeden Ort ein Erdbeben vorhersage, dann erwische ich jedes Erdbeben sicher, aber es hilft natürlich auch gar nichts.
Mhm. Exakt, aber genau solche Sachen einfach zu diskutieren in solchen Papern und weil man die Storyline aufmacht, ist einfach wichtig. So, das ist für alle wichtig. Und es wird noch wichtiger, wenn man natürlich das narrative Element mit einbezieht, das wir hatten. Ne? Also dieses, wie frame ich das jetzt, welchen Rahmen gebe ich dem Ganzen, weil man da natürlich versucht, ja diese Brücke zu schlagen zwischen dieser Storyline, die aber schon mit Werten behaftet ist, und dem Handlungen und den Emotionen und dem Verständnis davon, dass die Leute, die diese Storyline anschauen, mitnehmen. Also welches Narrativ nutze ich, um das zu erzählen? Und da steckt ja auch nochmal sowas drin. Ne? Da geben wir dem Ganzen ja eine Bedeutung und einen Rahmen und ein kommunikatives Element. Und da ist es nochmal deutlich wichtiger zu erklären, welches Art von Narrativ schauen wir uns denn hier an. Ja, also sie machen tatsächlich auch geben auch so ein Beispiel. Ich finde es okay. Okay, ich finde das Beispiel okay, aber ich fand es nicht ganz so anschaulich. Bei mir ist jetzt auch spontan kein anderes, besseres Beispiel eingefallen. Deswegen würde ich das einmal aufgreifen. Das Beispiel ist nämlich die Niederlande. Und da gibt es so eine quasi Narrativ zu entwickeln, hat man ja eine Ausgangssituation, dann eine Komplikation, würde ich es mal nennen, eine Reaktion und dann auf eine Auflösung und also oder eine Lösungsmöglichkeit, die mögliche Lösung und an die Endsituation. Und das Beispiel ist, dass es eine initiale Situation gibt in den Niederlanden, die haben ein hocheffizientes, gemanagtes Wassersystem.
Ja klar, brauchen die auch.
Genau, da sind die super. Das ist die Ausgangssituation. Und dann gab's, da nutzen sie jetzt das Beispiel von 2012, richtig extreme Niederschläge in den Niederlanden an sehr vielen aufeinanderfolgenden Tagen. Und da war so ein bestimmtes, Wetterereignis, einfach so ein bestimmtes Drucksystem, das unterwegs war und hatte dann noch extreme Winde mitgebracht und hat dann eben zu einem unfassbaren Anhäufen von Regenwasser geführt und zu windinduzierten Überschwemmungen. Also das Wasser wurde dann noch so auf die Küste gedrückt und so. Das heißt, das ist die Komplikation. Dann kam die Reaktion. Die lokalen Verantwortlichen haben dann natürlich eine Evakuierung in der Region angeordnet. Und das hat gezeigt, wie vulnerabel die Region ist. Genau für solche kombinierten oder Compound-Events von Wind und viel Niederschlag. Ja, und dann gibt es diese Resolution und die finale Situation, dass die lokalen Verantwortlichen gesagt haben, wir brauchen zusätzliche Maßnahmen. Und diese zusätzlichen Maßnahmen, wie suche ich die jetzt? So, dann kann man mit diesen Counterfactuals arbeiten. Ne? Also man will die ja nicht nur für das aktuelle Event, sondern oder 2012er Event, sondern auch unter künftigen Bedingungen nochmal berücksichtigen. Und dann schaut man sich solche Counterfactuals an. Was wäre es, wenn der Meeresspiegel höher wäre? Wie extrem wäre es dann, damit man eben die Anpassungsmaßnahmen nicht nur auf die Vergangenheit, sondern auch auf die Zukunft ausrichten kann? Und jetzt kann man aber natürlich andere Narrative nutzen, um die Ausgangssituation zu verändern. Also man kann sich zum Beispiel vorstellen, wie wäre es eigentlich, wenn die Infrastruktur, die kritische Infrastruktur anders verteilt gewesen wäre in der Region? Mhm. So sozusagen, ja, okay, die wäre jetzt vielleicht schlechter positioniert, als sie es jetzt ist, um einfach auch nochmal, ne, also es ist ein positives Framing, um dann einfach nochmal zu sagen, okay, also wir sind eigentlich schon durch die Positionierung unserer Infrastruktur gut aufgestellt. Das ist ein guter Aspekt, ne, um einfach nochmal diese Seite zu zeigen.
Wenn der Regen jetzt noch heftiger gewesen wäre, sonst wären wir immer noch safe gewesen.
Ja, und das vermittelt halt auch, guck mal, wir haben hier schon Anpassungsmaßnahmen gemacht und die haben einen Effekt, der schon verhindert, dass es so und so schlimm hätte es werden können, wenn wir das nicht gehabt hätten. Ne? Oder auch, ja, guck mal, wenn wir Mitigation machen, also wirklich Reduzierung von bestimmten Ausstößen und es wird weniger warm hier und wir haben weniger Meeresspiegelanstieg, dann wäre es auch, also es wäre jetzt dir nicht an der initialen Situation ändern, sondern an den Klimabedingungen drumherum, sind wir auch gut schon vorbereitet. Dann müssen wir gar nicht noch weitere Maßnahmen ergreifen. Und das, ich finde, das klingt jetzt leider immer ein bisschen so mit diesen Narrativen, als wollte man irgendwen zu irgendwas überreden. Also dieses, ja, guck mal, das läuft doch besser, wenn wir es so und so machen. Aber man muss sich immer vor Augen halten, das basiert immer noch auf physikalischen Modellen. Es sind immer noch valide, plausible physikalische Abläufe, die da passieren. Und das hat keine aus der Luft gegriffene Geschichte, wie du am Anfang gesagt hast. Es ist keine Fiction, sondern es basiert tatsächlich auf physikalischen Sachen. Und hier sieht man halt, wie wichtig es ist, über diese Narrative nochmal zu sprechen. Man will ja vielleicht auch mal Positives hervorheben und das an dem gleichen Event, mit dem man vielleicht Negatives und ne, künftige negative Entwicklungen hervorheben will. Und beides kann man aber mit demselben physikalischen Storyline machen, aber mit einem unterschiedlichen Narrativ.
Okay.
Ich finde, das ist ein echt toller Ansatz und das Paper hat das für mich gut zusammengefasst, was diese Storylines sind, diese Physical Climate Storylines. Und vielleicht haben ja jetzt auch alle Hörenden nochmal so mitgenommen, wenn sie solchen Storylines begegnen, dann mögen die vielleicht manchmal so in Narrative gepackt sein, aber diese Narrative basieren auf physikalischen Grundlagen und gleichzeitig haben sie aber natürlich eine gewisse Einfärbung durch die Werte und die Grundhaltung und die Interessen der Leute, die diese physikalischen Climate Storylines und Narrative bauen. Und für die gute wissenschaftliche Praxis sollte genau dieser Aspekt natürlich offengelegt werden. Und das ist so das Fazit des Papers und auch das, was ich ziehe da draus. Und das war mein Teil zu physikalischen Storylines in der Klimawissenschaft.
Ich bin immer so ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, wie ich es ausdrücken soll, ein bisschen verwirrt, wenn es um diese Storylines geht, weil halt man sich trotzdem immer was ganz anderes vorstellt, als es wirklich ist. Und man muss sich dann immer jedes Mal zusammenreißen, dass man sich klar macht, dass es eben nicht darum geht, dass jetzt irgendwann eine coole Geschichte über Klima erzählt. Ich meine, eh auch, ja. Aber es ist, ich bin mir nicht sicher, ob vielleicht bräuchten wir Meta-Storyline-Forschung.
Ja, ich finde es auch schwierig mit den Übersetzungen in Deutsch-Englisch und sowas. Also Narratives, Storylines, Scenarios, würden wir hier alles viel mit Geschichte übersetzen. Und Geschichte ist für uns immer Fiktion oder halt Historisches.
Genau, und es ist das gleiche Ding wie mit dem Storytelling in der Wissenschaftskommunikation, wo man den Leuten auch immer erzählen muss, da geht es nicht darum, dass ihr euch irgendwie eine Geschichte ausdecken müsst, sondern es geht um Strukturen, wie die Information aufbereitet sein kann und die kann unterschiedlich sein, je nachdem, was man damit erreichen will, und wissenschaftliche Arbeiten haben eine andere Struktur der Information, als es zum Beispiel eine Geschichte hat. Also das ist auch ganz verwirrend, weil ich erzähle oft drüber in Workshops und so und die Leute denken, ja, ich habe keinen Bock auf Storytelling, ich habe keinen Bock mehr Geschichten auszudenken. Nee, müsst ihr gar nicht. Ihr müsst nur gucken, dass eure Information richtig sortiert ist.
Ja, dass sie richtig sortiert ist und dass ihr irgendwie den Leuten einen Ansatzpunkt bietet, sich damit zu identifizieren und sie zu visualisieren, also vom inneren Auge, jetzt nicht wirklich grafisch.
Exakt. Da schadet das Story auch irgendwie ein bisschen dem, was es eigentlich ist. Ich weiß nicht, ob es ein Sprachding ist. Keine Ahnung.
Apropos, weißt du, was ich auch gemacht habe, um mal selber so eine Story zu haben? Kennst du Brainrot-Videos?
Ja, du hast mir davon erzählt.
Ja.
Ich habe sie mal irgendwo gesehen, aber ich habe schon lange kein TikTok mehr offen gehabt und auf Instagram. Ich habe immer gedacht, okay, da spielt er mit Computer und erzählt eine Geschichte. Und ich habe mir gedacht, okay, das ist eh interessant, aber warum muss der in Minecraft im Hintergrund laufen? Das habe ich nicht ganz gecheckt, aber ich habe dir schon mal gesehen, ja. Aber erzählst du mal vielleicht ausführlich.
Ja, aber das trifft ganz gut. Also da spielt jemand ein Videospiel und dabei wird was erzählt.
Was aber nichts mit dem Videospiel zu tun hat.
Absolut null. Nee, manchmal werden Reddit-Posts vorgelesen oder Tumblr-Interaktionen oder ähnliches. Und das funktioniert, aber die Theorie dahinter ist, dass man halt visuell abgelenkt ist oder fixiert ist und fasziniert ist von dem, was da passiert. Also zum Beispiel werden Münzen eingesammelt oder man hüpft auf Minecraft-Blöcken hin und her und man denkt so, oh, fällt jetzt jemand runter? Tun sie nie. Es ist visuell festgeankert und dann gleichzeitig nimmt man die Informationen über den Audiokanal auf. Und das funktioniert erschreckend gut. Also viele Leute hängen an diesen Brainrot-Videos fest, also wirklich so geistig völlig vertümmelt. Und ich habe mal unser Paper reingeworfen in so ein Brainrot-Video. Nicht, dass er das ganze Paper vorgelesen hat, sondern eine KI hat tatsächlich aus dem Paper ein kurzes, einminütiges Brainrot-Video gemacht. Und es war erstaunlich gut. Also wenn ihr keine Lust habt, euch diese ganze Folge anzusehen, hättet ihr auch dieses einminütige Brainrot-Video gucken können, das ich generiert habe. Ich schicke dir das gerne mal zu. Vielleicht können wir das einbinden. Ich weiß es nicht.
Ja, in den Podcast einbinden wahrscheinlich schwierig, weil das ist ja ein Video. Nee, aber in die Shownotes. Aber das auf jeden Fall. Aber du bist ja hier die Computerspielbeauftragte dieses Podcasts. Kannst du nicht einfach aus dem ganzen Podcast, also die Audiospur zu einem Computerspiel machen, dann schmeiße ich das auf YouTube.
Das ist ja eine super Idee. Ja, wir können einfach so diese Brainrot-Nummer mal. Man hüpft über verschiedene Blöcke in Minecraft. Da kann man auto generieren, glaube ich. Geht auch mit KI.
Ich habe kein Minecraft und ich weiß auch nicht, wie man über Blöcke hüpft.
Ja, also ich glaube, das macht niemand selber. Ich glaube, das ist auch KI generiert, glaube ich. Also oder vielleicht hat das mal jemand selber. Es wird immer dieselbe Sequenz.
Naja, vielleicht gibt es das, vielleicht gibt es das nicht. Und wenn es das gibt,
möchtet dann
gibt
es eine Shownote. Ja, ich frage mal, möchtet ihr Brainrot-Version von das Klima? Wenn ja, dann gucke ich mal.
Okay, spannend. Wir werden mal gucken, vielleicht schaue ich mir das auch mal an. Vielleicht finde ich noch ein bisschen mehr, was mehr so in die wirkliche Klimageschichten-Richtung geht, also wo man sich da wirklich Geschichten ausdenkt. Vielleicht machen das Leute auch abseits von Climate Fiction in einem wissenschaftlichen Kontext und vielleicht hat das einen Effekt. Vielleicht gibt es dazu was, gehe ich mal auf die Suche, vielleicht finde ich da was für eine zukünftige Folge. Denn ich habe noch kein Thema für die nächste Folge. Das muss ich erst raussuchen, weil unsere nächste Folge kommt zwar in 14 Tagen, aber aus unserer Sicht dauert es noch ein bisschen länger und ich weiß noch nicht, was ich machen werde, aber es wird etwas sein. Nichts mit Brainrot wahrscheinlich, aber definitiv was mit Klima. Und was es sein wird, erfahrt ihr dann in 2 Wochen und bis dahin könnt ihr uns gerne Nachrichten schreiben. Zum Beispiel, wenn ihr auch Kommentare zum Thema Brainrot habt oder nicht wisst, was es ist, so wie ich nicht gewusst habe, dann schreibt uns das. Vielleicht kennt ihr ja gute Beispiele, Brainrot in der Wissenschaftskommunikation. Das wird doch ein typisches Forschungsgebiet für dich, Claudia, oder?
Ja, voll, das klingt nach mir, bin ich dabei, ja.
Ja, vielleicht gibt es aber schon, dann schreibt uns das unter podcast@dasklima.fm und schreibt natürlich auch alles andere, was ihr zu unseren Folgen und zur Klimawissenschaft uns sagen oder fragen wollt. Ihr könnt unter dasklima.fm schauen, da findet ihr die Links, die Claudia angesprochen hat, das Paper und das Brainrot-Video. Und natürlich könnt ihr uns auch auf den diversen anderen Podcast-Plattformen abonnieren und bewerten und zum Teil sogar auch kommentieren. Könnt ihr alles machen. Ihr könnt uns unterstützen, da gibt es auch die Informationen dazu. Das könnt ihr alles machen und idealerweise macht ihr das, was ihr jetzt schon macht, nämlich euch die nächste Folge anzuhören, wenn sie denn in 14 Tagen erscheint. Und bis es soweit ist, sagen wir Tschüss.
Tschüss. Gefallen, deswegen würde ich das einmal aufgreifen und vorher nochmal husten. Moment. Ja, okay, husten, wow. Sorry.
Ich weiß, ob ich noch die Rettung rufen soll, aber.
Ja, schick Hilfe. Ja. Nee, ich habe echt, wie gefühlt, ich hätte so ein kleines Reibeisen im Hals, aber.
Oh je.
Ich glaube, ich habe einfach so viel geredet gestern, leider, vorgestern.
Ja, keine Ahnung, was du gemacht hast, irgendwie Party mit Zigarren und Schnaps die ganze Nacht bis 5 Uhr früh und dann bist du Podcast gekommen.
Ich wünschte, es wäre so eine Berufungskommission, weißt du, so.
Ach, ja gut, da kann man auch Zigarren und Schnaps finden. Brauchen.
Ja, die Leute brauchten danach bestimmt auch Zigarren und Schnaps. Okay.